Eine der großen Sehnsüchte, die Gott in uns, ich sage mal mindestens in uns Männer hineingelegt hat, ist die Sehnsucht, etwas zu bewegen. Und bei vielen Männern ist irgendwie diese Sehnsucht so etwas erloschen, so vielleicht vor lauteren Täuschungen, vor Fehlentscheidungen oder was auch immer. Es ist irgendwie nicht mehr so, es brennt nicht mehr so. Aber das Geniale ist, wir können entscheiden, ob wir es wieder zum Entfachen bringen. Und in den letzten 2000 Jahren gab es wenig Menschen, die so viel bewegten wie Paulus. Schon zu seinen Lebzeiten stöhnten seine Gegner und sagten, hey, der dreht die ganze Welt um. Und so ist es geblieben bis heute. Durch seine Briefe bewegt er heute noch so viel Positives und es ist genial. Und je mehr wir uns das vergegenwärtigen, desto mehr fragen wir uns natürlich, ja, wie hat der das gemacht? Wie konnte Gott ihn so gebrauchen? Was war das Geheimnis? Was kann ich davon lernen? Sein Geheimnis waren 4 Ziele. Und die werden wir uns heute anschauen. In Philipper 3, wie Patrick sagte, sind wir mitten in einer Predigtreihe und begannen letzte Predigt vom Philipperbrief mit Kapitel 3. Da geht es um die Voraussetzung, überhaupt diese Ziele erreichen zu können. Dann in Vers 10 und 11 geht es um diese Ziele. Und dann in 12 bis 16 um die Umsetzung. Wie setzt Paulus diese Ziele um? In der Feingruppe vertieften wir dieses erste Thema, die Voraussetzung. Und wir können sie zusammenfassen. Wir müssen Dinge lassen, nämlich unsere Medaille, unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Stolz, das, worauf wir bauen. Und Doris bastelte so Medaillen, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Da konnte jeder seine Hindernisse, die ihn hindern, Gott zu begegnen, aufschreiben. Und dann haben wir sie uns gegenseitig bekannt. Das war ein ganz ehrlicher Austausch. Und dann gingen wir nach draußen, ich hatte ein Kreuz aufgestellt, gaben diese Medaillen Gott hin, baten ihn um Vergebung, gaben sie ihm und das war richtig befreiend. Und das ist die Voraussetzung, um überhaupt an diese Ziele zu kommen, dass wir unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Verdienste ablegen, dass wir sozusagen leer werden, um überhaupt uns fühlen lassen zu können. Und heute kommen wir zu den 4 Zielen. Und da geht es darum, Jesus Christus zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden und von den Toten aufzuerstehen. Und darum geht es heute. Und ich möchte, bevor wir da einsteigen, einfach nochmals beten, dass Gott uns segnet, dass er Konzentration schenkt und uns einfach da berührt, wo wir es nötig haben. Wer kann, soll doch aufstehen. Wir möchten nochmals vor Gott stehen. Ja, danke, Jesus Christus, dass du uns so die Gelegenheit gibst, einfach über unser Leben nachzudenken und uns Geheimnisse in deinem Wort aufzeigst, wie wir ein Leben leben können, das etwas bewegt, das Frucht bringt für dich. Und das wollen wir. Und rede jetzt einfach zu jedem von uns, genau da, wo es nötig ist. Und davon gehen wir jetzt aus und danken dir dafür. Amen. Also, unser Predigttext, diese 4 Ziele, ist da ziemlich kompakt. Ich möchte ja ihn erkennen, sagt Paulus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich zur Auferstehung von den Toten gelange. Also ich bin überzeugt, jeder von uns will diese Kraft seiner Auferstehung erkennen. Also wenn Dinge in uns, durch uns geschehen, die menschlich gesehen einfach unmöglich sind. Und hier nennt Paulus den Weg, wie wir diese Auferstehungskraft erleben können. Aber nicht nur diese Auferstehungskraft, sondern Jesus Christus erkennen können und auch aus den Toten auferstehen werden. Und der Weg, sagt er, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Also der Schlüssel, um das zu erleben, um diese vier Ziele zu erreichen, ist, dass wir seinem Jesu Tod gleichgestaltet werden. Jesu Tod hatte vier Stationen: Kreuz, Leiden, Tod und Grab. Und dann kam die Auferstehung. Dann griff Gott ein, sichtbar ein und hat Jesus aus den Toten erweckt. Und viele von uns, wir wissen um diese Stationen. Wir kennen die Bedeutung, auch die Bedeutung von Karfreitag und Ostern, woher wir jetzt gerade kommen. Aber es geht um weit mehr als um Wissen. Es geht darum, dass wir gleichgestaltet werden. Nur, wie geht das? Wie erlebt man das Kreuz? Das Leiden Jesu, den Tod, das Grab. Das Kreuz erlebe ich dann, wenn ich meine Verlorenheit erkenne und die rettende Erlösung von Jesus Christus annehme. Bei mir war es so, dass ich einen Vers in der Bibel las, über den ich mich total nervte. Also ich regte mich so auf, weil da steht in Römer 7, Vers 14, dass nichts Gutes in mir wohnt. Und ich haderte mit Gott. Ich sagte, ja, nichts Gutes, also so schlecht bin ich nicht. Ich bin sicher nicht der Beste, aber so schlecht. Das heißt, man kann einen Hitler darstellen und er sagt, Gott sagt über ihn nichts Gutes, und dann nehme ich nebenan und sage, ja, nichts Gutes. Dann dachte ich, nein, das gibt es nicht. Ich habe 3 Tage mit Gott gekämpft und gesagt, nichts Gutes ist wirklich nichts. Und während diesen 3 Tagen hat Gott mir seine Heiligkeit aufgezeigt. Und er hat gesagt, das ist von meiner Warte, von meiner Heiligkeit aus gesehen, nicht von deiner Warte. Und es ist mein Urteil über dich. Und ich habe immer noch gehadert. Aber ich habe nach 3 Tagen, ich habe einiges erkannt, aber dann nach 3 Tagen sagte ich, okay, weil es in deinem Wort steht, weil du es sagst, ich akzeptiere es einfach und nehme das an. Etwas später, ich merkte es erst einige Tage später, erlebte ich eine unheimliche Befreiung. Eine Befreiung gegenüber Gott, nämlich das Bewusstsein, jetzt hat er zu mir Ja gesagt, er ist für mich gestorben, obwohl er nichts Gutes an mir findet. Das heißt jetzt aber auch, er wird nie erwarten, dass ich irgendetwas Gutes produziere. Weil er sagt ja, es ist schon einmal nichts da, dann wird er nie erwarten, dass ich ihm etwas Gutes leiste. Und das hat mich so befreit von diesem christlichen, religiösen Stress, ich muss Gott irgendwie gefallen. Und dann erlebte ich eine unheimliche Befreiung in Bezug auf andere Menschen. Ja, wenn nichts Gutes ist, dann können eigentlich die Menschen nicht schlechter von mir denken, als ich bin. Ja, nichts ist nichts. Ich meine, sie können Dinge vermuten, die ich nicht gemacht habe und so weiter. Aber das macht den Braten auch nicht heiß. Also, ich bin eh unten. Und es gibt so eine Befreiung, aber auch eine Befreiung gegenüber mir selber. Ich muss mich nicht ständig beweisen. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Ich erkannte meine Verlorenheit und erkannte die Größe der Erlösung Jesu Christi. Und das ist das Kreuz. Aber mein alter Mensch, mein Egoismus, der war noch der gleiche. Und jetzt geht es erst richtig los. Oder jetzt geht es in der Praxis los als Christ. Jetzt kommt dieser Sterbe- und Todesprozess des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott benutzt jetzt gemeine Menschen, extremes Leid, schlimme Krankheiten, Druck und so weiter, als ein ganz gezielter Prozess an mir. Als ich Pastor in Bern war, fragte mich eine ältere Person, wie es mir gehe. Das ist ja an sich nicht so tragisch. Nur ging es mir da genau hundeelend. Und kennt ihr das auch? Euch fragt kaum jemand, wie es geht, aber dann genau im falschen Moment. Ich glaube, es war da, als gerade Doris und ich unsere Beziehung aufgelöst hatten und ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Und jetzt fragt er, aber ehrlich wie ich bin, sagte ich, schlecht. Und dann lächelte er mich an, so ein älterer Herr, schaute mir ins Gesicht und sagte, na, wenn der Herr den Pastor durch die Mühle lässt, hat die Gemeinde Öl. Ja, servus. Ja. Also die Berner sind da etwas direkter als die Vorarlberger. Vor 2 Jahren waren Benjamin Tröster, unser Raphael und ich auf einer Studienreise in Israel. Und ein Höhepunkt war das Freilichtmuseum in Nazareth. Man kann da sehen, wie das Leben zur Zeit Jesu ungefähr ausgeschaut hatte. Und unter anderem zeigten sie, wie man Olivenöl gewinnt. Zuerst wurde das Olivenöl so von einem riesigen Stein zermalmt. Da haben die Leute schon gestöhnt, aber das war nicht unsere Gruppe natürlich. Und das sieht dann so aus, alles zermatscht. Und dann gibt man das in solche Körbe. Und jetzt beginnt die eigentliche Ölgewinnung. Man stapelt solche Körbe aufeinander und dann das erste Öl, das Öl, das da rauskommt, das ist das Feinste. Das ist der erste Schritt. Dann kommt der zweite Teil. Da werden die Körbe unter diesem rundem Holz gestapelt und das Gewicht des Baumstamms wird draufgelegt. Und das Öl, das da rauskommt, ist das zweitfeinste. Das ist der zweite Schritt. Und das dritte ist, dass dann an diesem Baumstamm Steine gehängt werden. Und was für welche? Und das ist darum, dass dann auch noch aus dem letzten Kern das Öl gedrückt wird. Und das Interessante ist, dieses Öl, das man da gewinnt, das wird für die Öllampen verwendet, für das Licht. Also zusammengefasst, diese Körbe werden aufeinander gestapelt, was daraus kommt, ist das erste Öl, dann der Baumstamm, das Gewicht, das zweite Öl und mit den Steinen dran das dritte Öl. In der Nacht, bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, war er in Gethsemane. Das waren wohl die schlimmsten Stunden in seinem Leben. Und Gethsemane heißt übersetzt Ölpresse. Jesus Christus ging für uns in die Ölpresse, um so ein Licht für uns zu werden. Und genau dieses Wort von Ölpresse verwendet Paulus, wenn er von Leid spricht. Hier in Römer, im Römerbrief heißt es, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn in solchen Leiden, und eben das Wort Ölpressen, lernen wir geduldig zu werden. Das ist das erste Öl. Gott aber vertieft und befestigt unsere Bewährung, zweites Öl. Und das wiederum gibt uns Hoffnung, drittes Öl. Und diese Hoffnung, dieses Öl macht uns zu Lichtern, nämlich in einer hoffnungslosen Welt, wo wir einfach mit einer Hoffnung rumlaufen. Und deshalb sagt Gott, sagt Paulus folgert dann in diesem Kontext, dankt, es ist ein Geschenk, dass wir in Ölpressen kommen, nicht weil es da bequem ist, schön ist, sondern wegen dem Gewinn, wegen dem Öl, das da gewonnen wird. Also, genau. Also. Und vielleicht ist das euch auch schon aufgefallen oder sicher, Menschen, die viel durchlitten haben, haben oft eine unerklärliche Tiefe. Sie strahlen eine innere Ruhe aus, eine berührende Schönheit. Ich glaube, das ist das Öl, das man irgendwie spürt. Und deshalb gehören Ölpressen zum Normalsten, was es in einem Christenleben gibt. Paulus sagt, deinetwegen werden wir die getötet den ganzen Tag. Das ist einfach normal. Timotheus sagt, jeder, der an Jesus Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen wird, wird verfolgt werden. Bei diesem Vers war mir immer unwohl. Ich wurde noch nie mit einer Waffe bedroht und ich dachte, ja, stimmt etwas nicht? Hier steht jeder. Bin ich da, stehe ich zu wenig zu Jesus oder was ist los? Aber heute verstehe ich diesen Vers in dem Sinne, dass Gott alle Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, in die Ölpresse bringt. Und wie die ausschaut, das ist dann ganz unterschiedlich. Und diese Ölpresse ist eine Gnade. Und ich bin sicher, dass Leute unter uns sind, die jetzt genau in so Ölpressen sind, denen es schlecht geht, die Leiden haben. Und ich möchte für euch jetzt beten. Und wir beten als ganze Gemeinde jetzt für euch. Werden wir stille. Herr Jesus Christus, du siehst, wer jetzt gerade in größter Not ist, vielleicht Senioren, vielleicht wer auch immer, jüngere Menschen, wir bitten, einfach ohne jetzt die Einzelheit zu kennen, dass du diese Leute ganz besonders berührst, dass du ihnen Durchhaltevermögen schenkst, den Blick auf den Gewinn, auf das Öl. Amen. Wenn ihr euch in so einer Situation befindet, studiert diese Stellen. Ich habe im Skript einige Stellen, die das einfach begründen, weshalb das Leid, diese Ölpressen eine Gnade sind. Nehmt auch Hilfe in Anspruch, zum Beispiel auch eben das Gebet nach dem Gottesdienst hier vorne. Also Jesus ging ans Kreuz. Er litt, er starb. Und das vierte ist das Grab. Als Jesus im Grab war, hat er nicht versucht, sich selber wieder zum Leben zu bringen. Er verharrte so lange im Grab, bis Gott eingriff, bis Gott ihn zum Leben erweckte. Und ich weiß jetzt nicht, ob es theologisch richtig ist, aber das Grab wurde mir zu einem ganz wichtigen Bild. Wenn ich durch Gottes Ölpresse gehen muss, soll ich im Grab bleiben. Ich soll nicht versuchen, mit menschlichen Mitteln, mit dem alten Menschen irgendwie da rauszukommen, dass ich Unrecht mit Unrecht vergelte oder gegen Gott hadere oder mich gegen andere Menschen auflehne. Ich soll vertrauen, dass Jesus Christus mich mit seiner Auferstehungskraft wieder da raushilft. Und ich soll in der Zeit, wo ich drin bin, die Mittel nutzen, die er mir zur Verfügung stellt. Eben zum Beispiel das Wort Gottes, das so viele Hilfen gibt. Andere Menschen, die ich um Hilfe fragen kann. Aber das Grab wurde mir zum Bild, hey, ich will nicht aus der Schule Gottes laufen. Also Kreuz, Leiden, Tod und Grab. Die meisten Leute kommen nicht bis hierhin. Viele sind zu selbstgerecht, um überhaupt ans Kreuz zu gehen. Sie denken, ja, ich brauche die Erlösung nicht. Ich kann das selber regeln. Viele Menschen realisieren im Leid nicht, dass es Gottes Ölpresse ist. Und sie beginnen mit Gott zu hadern, werfen das Handtuch. Und einige bleiben nicht im Grab. Sie versuchen, sich selber zu befreien mit menschlichen Mitteln, mit Mitteln des alten Menschen. Und das Schlimmste dabei ist, sie verpassen das Schönste. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Leute, die nicht sterben, bleiben einsam. Allein. Schlussendlich sind sie auch nutzlos, weil sie multiplizieren sich nicht. Und wenn du dich nicht glücklich fühlst, dann fehlt dir wahrscheinlich nicht eine besonders geistliche Konferenz oder Salbung. Vielleicht fehlt dir einfach, dass du bis jetzt nicht bereit warst zu sterben. Aber diejenigen, die sterben, die erleben das Schönste, was es gibt. Sie bringen viel Frucht. Sie werden zu Lichtern. Und sie erleben, was Paulus sagt. Sie erkennen Jesus Christus, die Kraft seiner Auferstehung und die Auferstehung aus den Toten. Also bis jetzt haben wir diesen Schlüssel angeschaut, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde und dieses Leiden, die Ölpresse. Jetzt gehen wir zu den Zielen. Da heißt es, ein Ziel von Paulus war, das erste Ziel von Paulus war, Christus zu erkennen. Im Wort erkennen steckt kennen. Ich arbeite regelmäßig mit dem Office-Programm Excel, aber kennen tue ich vielleicht 10%, vielleicht nicht mehr das. Vieles, was man damit machen könnte, weiß ich nicht mal. Und beim Lebewesen wird es noch viel komplexer. Wir hatten jahrelang eine Katze, aber kennen, das hatte ich sie nicht. Doris kenne ich gut, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem wie beim Excel-Programm. Viele Funktionen bei ihr verstehe ich nicht. Und ich glaube, es gäbe auch viele Funktionen, die ich noch gar nicht weiß. Noch schwieriger wird es bei Gott. Wie sollen wir kleine Menschen Gott kennen? Das ist unmöglich. Und das Erstaunliche ist, dass Gott auf uns zugegangen ist. Dass er sich uns offenbart in der Natur. Durch Prophetien, durch Menschen, durch Jesus Christus, durch die Bibel und so weiter. Aber hier spricht Paulus von noch mehr, von Erkennen, also nicht nur von Kennen. Und im Alten Testament wird dieses Wort für Geschlechtsverkehr benutzt. Schon in 1. Mose, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Also das ist ziemlich klar. Also mit dem Begriff Erkennen wird das intimste, persönlichste Zusammensein mit einer anderen Person bezeichnet. Und genau dieses Wort verwendet hier Paulus, und so möchte er Christus erkennen. Also es geht viel mehr als um Wissen. Wissen wir brauchen wir. Aber es geht noch tiefer. Es geht um persönlichste, innigste, tiefste Vertrautheit mit Jesus. Ich finde das genial. Hiob war so ein Mann. Da heißt es im ersten Vers vom Hiob-Buch: Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Was wollen wir mehr? ein ganz treuer, toller Gottesdiener. Was kam dann? Ölpressen. Finanzielle Ruin. Die Ölpresse des Verlustes seiner liebsten Menschen. Die Ölpresse des Misserfolges. Die Ölpresse des Verlustes seines guten Rufes. Die Ölpresse seiner ungeduldigen, vorwurfsvollen Frau. Die Ölpresse der Freunde, die ihn nicht verstehen wollten oder nicht verstanden. Die Ölpresse, dass er Gott nicht mehr verstand. Die Ölpresse der Einsamkeit und so weiter. Hiob wurde in die Ölpresse genommen. Und das Öl, das daraus kam, war, Kapitel 42, sagt Hiob: Ich kannte dich, Gott, ja nur vom Hörensagen. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Am Anfang war er ja schon so voll mit Gott. Und er sagt, ja, aber im Vergleich dazu war das wie Hören und jetzt sehe ich ihn. Das heißt, Hiob hat Gott viel tiefer erkannt. Und was kam dann? Gottes Auferstehungskraft. Durch Totenauferweckung. Durch die Wiederherstellung von seinem finanziellen Ruin. Die Wiederherstellung seines Rufes und so weiter. Aber das war noch nicht alles. Das Öl von Hiob und diese Auferstehungskraft bewirkte, dass Hiob ein riesiges Licht wurde. Und viele von uns haben schon so Hilfe gefunden in diesem Buch, in diesem Öl von Hiob. Also der Sinn unseres Lebens ist, Jesus immer tiefer zu erkennen. Gott vergleicht es mit dem sexuellen Einswerden mit einer Person. Und dazu braucht es immer das freiwillige Ja. Es braucht meine Zeit, meine Priorität, es braucht mein Vertrauen und schlussendlich muss ich mich auch rausziehen. Das heißt, meine Selbstgerechtigkeit, meine Medaillen. Jetzt kommt das nächste Ziel, dass er sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Stell dir eine Leiche vor. Also die liegt jetzt irgendwie da, sie atmet nicht, es fließt kein Blut, die Hirntätigkeit ist eingestellt, keine Reaktion, nichts. Und plötzlich beginnt das Herz wieder zu schlagen, die Augen öffnen sich, der beginnt zu leben. Was für eine intelligente Kraft muss da dahinter stecken? Und Paulus sagt, diese Kraft möchte ich erfahren. Wenn alles, was wir tun können, auch Menschen tun können, die Jesus Christus nicht haben, dann leben wir nicht in dieser Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft ist übernatürlich. Sie ist dann sichtbar, wenn wir Dinge tun, die wir niemals tun könnten oder niemals tun würden ohne diese Kraft. Letztens sagte ein Nachbar zu Doris und mir, ich möchte auch so werden wie ihr. Und wir schauten uns nur so an und dachten, was denkt er wohl an was? Aber ich glaube, er spürt einen Unterschied, etwas Übernatürliches in uns. Und je mehr wir diese Auferstehungskraft wirken lassen, desto mehr, desto übernatürlicher sind wir sozusagen. Aber zwei Dinge scheinen mir diesbezüglich wichtig. Wie Jesus Christus, so ist auch die Auferstehungskraft unberechenbar. Also ich bete immer wieder, hey Jesus Christus, jetzt brauche ich einfach deine Auferstehungskraft. Wirke du. Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet. Aber eins darf ich nicht. Ich darf ihn dann nicht einkasteln. Gott ist unberechenbar. Er ist zuverlässig, vertrauenswürdig, aber unberechenbar. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Paulus und Petrus waren in der fast selben Ausgangslage. Und ich lese zuerst die Situation von Petrus. Er war nämlich auch im Gefängnis. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war vom strahlenden Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte: Leg den Gürtel um und zieh den Sandalen an. Petrus tat es. Und der Engel sagte: Wirf den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte einen Traum. Sie kamen unbehindert am ersten Wachposten vorbei, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste Straße einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: Es ist also wirklich wahr, der Engel des Herrn hat mich gerettet. Also Petrus hat die Auferstehungskraft Gottes wirklich erlebt. Plötzlich ein Engel in der Zelle, Licht, die Ketten fallen ab. Sie können an beiden Wachposten vorbei und das Tor öffnet sich auch noch von selbst. Also das ist ja echt cool. Paulus, ebenfalls im Gefängnis. Er will unbedingt die Philipper besuchen, aber es kommt kein Engel, kein Licht, keine Ketten, die abfallen, kein Tor, das sich öffnet, nichts. Wo ist da die Auferstehungskraft? Was denkt ihr? Sag mal ruhig. Reinhard, ich habe... Ja, die kam ein bisschen später, genau, super. Ja, genau, aber auch da, ja. Interessant. Das ist ganz spannend, oder? Diese Worte, die haben so eine Kraft, das Öl, das ist schon auch Auferstehungskraft, was er da im Gefängnis dann schrieb. Hat jemand noch eine andere Idee? Wie erlebte Paulus im Gefängnis? Im Aushalten? Super. In der Bewahrung? Genau. Gott brauchte ihn in der ganzen Kaserne. Kamen Menschen zum Glauben. Die Freude. Wie kann man in einer so einer Situation Freude haben? Das ist alles übernatürlich. Und etwas Geschwister, oder was? Genau. Hilfe, die ganz konkret war. Epaphroditus und so weiter. Also wir sehen, wir dürfen Gott nicht einkassen. Die Auferstehungskraft wirkt, aber nicht immer durch Engel und Abfallen der Ketten. Aber wenn es geschieht, ist es ja auch cool. Der zweite Gedanke, der ganz kurz, aber ziemlich schwierig. Die Auferstehungskraft wirkt natürlich nur bei Toten. Das heißt, solange ich meine, ich könne es, solange meine Selbstgerechtigkeit da ist, mein Stolz, ja, wieso soll da Gott die Auferstehungskraft schicken? Also Auferstehungskraft wirkt nur bei Toten. Zum Schluss dieses letzte Ziel von Paulus: damit ich zur Auferstehung von den Toten gelange. Hier eine ganz wichtige Bemerkung: alle Menschen werden vom Tod auferstehen, aber nicht alle werden zu Gott kommen. Und ich lese da eine Stelle Ein Zitat von Jesus, die steht in Matthäus 7. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Eine ganz ernste Sache. Nach dem Tod werden nicht alle automatisch in den Himmel kommen. Wir können das an verschiedenen Orten nachlesen in der Bibel. Es werden alle auferstehen, aber nicht alle zu Gott. Aber was gewaltig ist, wir können jetzt schon wissen, wohin wir kommen. Und wenn du nicht sicher bist, ob du bei Gott sein wirst, dann gibt es kein wichtigeres Thema in deinem Leben, als sich dieser Frage zu widmen. Dann frag andere Menschen, von denen, die das wissen, wie kamen sie dazu? Sie können dir helfen, lies in der Bibel. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, ich bin mal bei Gott. Ich habe auch im Skript einige Stellen, wo man das einfach erkennt und auch sieht, wie das geschehen kann. Aber hier, wenn wir jetzt auf Paulus kommen, formuliert er das irgendwie eigenartig. So, als ob er nicht ganz sicher wäre. Aber das kann nicht sein, weil weiter vorne, schon im Kapitel 2, haben wir gesehen, er redet ja von seiner Sicherheit, dass er auferstehen wird, dass er sich sogar freut. Dazu hat er zu dieser Zeit 1. Korinther 15 bereits geschrieben, ein ganzes Kapitel, wo er sich freut und die Auferstehung zu Gott einfach beschreibt. Paulus verwendet hier ein ganz eigentümliches Wort, ein Wort, das, also für Auferstehung, ein Wort, das sonst nirgends im Neuen Testament vorkommt. Und übersetzt heißt es eigentlich aus Auferstehung. Also es ist aus Auferstehung von den Toten. Aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Und es gibt einige Spekulationen, aber ich dachte, die erspare ich. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich könnte nur spekulieren. Aber eines wird ganz klar, im ganzen Brief oder in anderen Paulusbriefen, Paulus freut sich auf seine Auferstehung. Und es muss etwas so Schönes sein. Dinge werden geschehen, von denen wir wahrscheinlich null Vorstellung haben von der ganzen Schönheit. So, jetzt ein ziemliches Paket heute. Ich dachte, nur zwei Verse beim Einteilen und dann beim Vorbereiten dachte ich, schade, habe ich nicht zwei Predigten daraus gemacht. Ich möchte euch ermutigen, diesen Vers in dieser Woche weiter zu vertiefen. Nächste Woche werden wir da weiterfahren, also bei der Fortsetzung, wo es dann um die Umsetzung der Ziele geht. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach zu überlegen, einen Punkt rauszunehmen und während der Woche diesen Punkt nachzugehen. Und zu allen Punkten habe ich im Skript verschiedenste Bibelstellen, einfach zur Vertiefung. Also das Skript wird euch helfen, wenn ihr wollt, einfach da tiefer zu graben. Und nächsten Sonntag geht es dann weiter.